Im Gespräch. Eine Sendereihe von Renata Schmidt-Kunz.
Die Sie sehr herzlich begrüßt. Helena Neimann hat die derzeitige Ausstellung im Jüdischen Museum Hohenems zum Anlass genommen, um mit Hanno Löwy das nun folgende Gespräch über die letzten Europäer zu führen.
Hören Sie nun Helene Neimann im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler und Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, Hanno Löwy.
Lieber Hanno Löwy, herzlich willkommen bei Im Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind seit 2004 Leiter des Jüdischen Museums in Hohenems in Vorarlberg. Wieso eigentlich hat Hohenems ein jüdisches Museum?
Also die kürzeste Antwort, die man darauf geben kann, ist, Hohenems hatte mal eine Christengasse. Und diese Gasse hieß auch wirklich offiziell Christengasse. Es gab natürlich auch eine Judengasse, aber es war ein Ort, der lange Zeit so etwas wie eine Doppelgemeinde war. Und von dieser kleinen jüdischen Gemeinde dort gingen sehr viele Impulse aus, sehr viel Gemeindegründung. Sie war lange allein in einem ziemlich großen geografischen Gebiet. Und eine zweite Antwort ist, Hohenems hat mal nicht zu Österreich gehört.
Sondern?
Es war eine eigene Reichsgrafschaft, die konnten ihre eigenen Gesetze machen um 1600. Und 1617 kam der damalige Reichsgraf Kaspar von Hohenems auf die Idee, sich mit Juden zu schmücken. Das war damals so etwas wie ein Statussymbol. Damit konnte man seine politische Unabhängigkeit von Habsburg demonstrieren.
Irgendwann hat die jüdische Gemeinde in Hohenems ihre Bedeutung verloren. Wann war das?
Ja, dieser Prozess begann eigentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eigentlich mit der Gleichstellung in Österreich, weil dann musste man nicht mehr in diesem kleinen Hohenems leben, durfte sich in Wien oder Südtirol oder sonst wo frei ansiedeln und natürlich auch überall sonst, in Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel. Richtig zu Ende war es natürlich 1938. Da ist mit der Machtergreifung der Nazis in Österreich natürlich auch die Existenz dieser damals schon ganz kleinen jüdischen Gemeinde zu Ende gewesen. Die letzten 9 wurden deportiert.
Fokus der Ausstellungen ist die jüdische Gegenwart Europas, Diaspora, Israel, aber auch die Zukunft der europäischen Einwanderungsgesellschaft. Wieso macht ein jüdisches Museum etwas über dieses Zentralthema Europas heute, die Einwanderungsgesellschaft oder Migrationsgesellschaft?
Eine jüdische Geschichte, und darüber werden wir wahrscheinlich nachher noch länger reden, ist Migrationsgeschichte, ist Geschichte von nicht immer konfliktfreien und vor allem selten gleichberechtigten Zusammenleben von Menschen, die unterschiedliche Herkunft haben, verschiedene Sprachen sprechen, verschiedene religiöse Überzeugungen haben und weltanschauliche Überzeugungen. Und Hohenems hat natürlich auch eine jüdische Geschichte nach 45 gehabt. Es gab sehr viele Überlebende, die dort als DPs dann gelebt haben. Es gibt mittlerweile wieder eine jüdische Gemeinde in Tirol und Vorarlberg. Aber vor allem ist jüdische Geschichte immer eine Geschichte, die doppeldeutig ist. Es ist immer eine Geschichte von uns und anderen, aber sie ist auch eine Geschichte von uns, die wir uns selber fremd werden, und anderen, die uns näher sind, als wir das meistens denken. Es ist immer zweideutig. Es ist immer ein sich Spiegeln in der Wahrnehmung des anderen. Und es hat natürlich damit zu tun, dass jüdische Geschichte konstitutiv ist für europäische Geschichte. Und immer sozusagen eine beispielhafte Geschichte ist für Entwicklungen in Europa. Und jedes Mal, wenn wir eine Ausstellung machen, stellen wir Fragen, die etwas mit unserer Gegenwart zu tun haben. Aber wir stellen sie in dem Material und in den Widersprüchen, die uns jüdische Geschichte und Gegenwart zur Verfügung stellt. Kurz, wir beschäftigen uns mit allem, was uns, und uns heißt in diesem Fall wir alle, was uns an jüdischer Geschichte und Gegenwart interessiert.
Das Museum befindet sich seit 1991 in der Villa Heimann-Rosenthal. Und ich finde es jedes Mal überraschend, wenn ich hinkomme, wie Sie und Ihr Team dieses relativ kleine Haus für bemerkenswert umfangreiche und auch großzügige Ausstellungen nutzen. Wie geht das?
Gut, wir stellen nicht Personen aus oder berühmte Werke oder Berühmtheiten oder einfach Kunst. Wir stellen Fragen aus. Und von diesen Fragen aus erschließt sich dann ein Gegenstand, ob das die weibliche Seite Gottes ist oder Migrationsgeschichte oder Europa und seine konstitutionellen Fragen nach Souveränität und Demokratie, die stellen sich sehr dicht. Ein Museum ist ein sozialer Raum, in dem sich mehrere Menschen aufhalten, sich Dinge von verschiedenen Seiten anschauen, merken, dass diese Dinge auch von verschiedenen Seiten verschieden aussehen und dass man sich dort streiten kann, und zwar sehr zivil, wenn man will, auch streiten kann über wirklich Fragen, die uns alle bewegen. Und man kann auch in kleinen Räumen sehr dicht inszenieren, wenn man Menschen hat, und das ist wichtig, die, wenn sie nach Hohenems kommen, meistens auch Zeit mitbringen, also nicht mal für eine halbe Stunde kurz reinschauen, sondern tatsächlich auch bereit sind, sich auf eine Art Reise zu begeben und neue Begegnungen zu machen mit Geschichte, mit Objekten, aber oft auch mit anderen Besucherinnen.
Der Erfolg des Museums ist ein großer. Manche Ausstellungen gehen um die Welt und sind 5 Jahre unterwegs, so wie zum Beispiel eine über Musik. Was war das für eine Ausstellung? Die ist jetzt gerade erst zurückgekommen.
Ja, die war zuletzt in Sydney, also in Australien. Und es ging in dieser Ausstellung eigentlich tatsächlich um den Beitrag jüdischer Musiker, Komponisten, Musikproduzenten, aber auch Unternehmern, die schlicht Schallplatten auf die Welt gebracht und um die Welt gebracht haben. Den Beitrag all dieser Menschen zu dem, was wir heute globale Kultur nennen. Also es ging um Schallplattengeschichte. 120, 140 Jahre Schallplattengeschichte und damit Musikgeschichte und damit eben auch globale Kulturgeschichte und die besondere Rolle, die Juden als Migranten, als Menschen, die sich zwischen verschiedenen Kulturen, Sprachen und musikalischen Traditionen bewegen, dafür geleistet haben, das überhaupt möglich zu machen, dass es sowas klappt.
Der Einzugsbereich ihres Publikums ist relativ groß, nicht? Die kommen von überall her.
Ja, die kommen von überall her. Natürlich gibt es ein regionales, treues Publikum, aber schon regional heißt bei uns 4 Länder, wenn ich Liechtenstein mitzähle. Aber wir haben natürlich sehr viele Besucher aus Deutschland und der Schweiz und aus Österreich sowieso und aus Vorarlberg. Wir haben natürlich sehr viele Veranstaltungen, die auch Leute nach Vorarlberg, und das heißt nach Hohenems, bringen. Jedes Jahr eine Sommeruniversität mit Studierenden aus allen deutschsprachigen Ländern und manchmal ein bisschen darüber hinaus. Das sind dann natürlich auch treue Multiplikatorinnen, die wiederum auch eben weit weg von uns, jedenfalls bis nach Berlin, Wien oder sonst wohin, davon erzählen, was es bei uns zu sehen gibt. Und entsprechend kommen die Leute auch von weit weg.
Anlass unseres heutigen Gesprächs ist Ihre neue Ausstellung, die Sie am 4. Oktober eröffnet haben und die mitten hinein in die derzeitige Debatte über die Zukunft Europas fällt. Der Titel »Die letzten Europäer« umreißt bereits das weit gespannte Themenfeld der Ausstellung. 75 Jahre nach Kriegsende ist das Projekt Europa von einem Rückfall in nationalistische und fremdenfeindliche Ideologien bedroht. Und Sie fragen in der Ausstellung, welchen Anteil jüdische Menschen an der Entwicklung dieser europäischen Idee hatten und was aus ihr werden wird oder werden könnte.
Walter Benjamin hat 1940 in einem Brief an einen Freund, wenige Monate bevor er sich an der Grenze zu Spanien das Leben nahm, auf der Flucht vor den Nazis, geschrieben, dass die Geschichte im Begriff sei, eine, wie er sagte, geistreiche Synthese zweier nietzscheanischer Begriffe zu prägen, nämlich der gute Europäer und der letzte Mensch. Und im Moment sei die Geschichte dabei, das zu verbinden zum letzten Europäer, und wir kämpfen darum, es nicht zu werden. Also er war schon in dem Selbstbewusstsein unterwegs auf der Flucht, dass eigentlich die wirklichen Europäer Juden sind. Und wenn man den Gedanken ernst nimmt, dass sich Juden als tatsächlich die letzten und vielleicht einzigen wahren Europäer empfunden haben, dann können wir darauf schauen, was haben sie für eine Rolle gespielt. Und schon aus dem beginnenden Nationalismus des 19. Jahrhunderts, aus dem Auseinanderbrechen der Reiche, das hat sich ja schon vor dem Ersten Weltkrieg abgezeichnet, dass diese multikulturellen Vielvölkerreiche irgendwie in die Krise gekommen sind. Aber erst recht aus der großen ersten Weltkatastrophe des Ersten Weltkriegs haben ganz viele jüdische Politiker, Intellektuelle, Künstler, Unternehmer versucht, einen neuen Begriff von Europa zu entwickeln, der inklusiv ist, der an Werte, an Menschenrechte, an Minderheitenrechte gebunden ist Und erst recht haben es einige nach der noch viel größeren Katastrophe des Zweiten Weltkriegs getan.
Die Ausstellung hatte übrigens ein Prequel. Sie hieß Die ersten Europäer, Habsburger und andere Juden. Und stellte 2014 in Hohenems aus Anlass des Beginns des Ersten Weltkriegs die Frage, ob die Juden im Habsburgerreich als erste Europäer gesehen werden können.
Naja, Juden haben in Europa immer eine, wenn man so will, transnationale Rolle gespielt, schon als es diese Nationen, wie wir heute darüber reden, gar nicht gab. Aber sie haben immer eine grenzüberschreitende Rolle gespielt. Sie waren vielsprachig, sie waren mobil, sie mussten mobil sein. Entweder, weil sie in Berufe gezwungen wurden, im Handelsberufe, in denen man mobil sein muss, weil sie sich nicht frei ansiedeln durften, immer unter Aufenthaltsbeschränkungen litten, irgendwohin heiraten mussten und natürlich immer wieder vertrieben wurden, also auch immer wieder sozusagen Gewalt ausgesetzt waren. All das hat dazu geführt, dass jüdische Existenz in Europa so etwas wie eine proto-europäische Existenz war. Sie haben immer Kulturtransfer betrieben, sie waren immer beides lokal verwurzelt und gleichzeitig immer wach für das, was sich im Rest des Kontinents abspielte. Und Habsburg war ja mal ein sehr großer europäischer Raum, sehr bunter, vielfältiger Raum, der tatsächlich jedenfalls von manchen Protagonisten wahrgenommen worden ist als ein Reich der Vielfalt. Das sah in der Realität immer wieder ein bisschen weniger schön aus, das wissen wir. Aber die Idee war da. Und insofern haben wir einen Blick zurück auf diese Vielfalt des Habsburger Reiches geworfen und welche Rolle haben Juden als Vermittler in diesem riesigen Reich gespielt? Und wie haben sie darauf geschaut, als dieses Reich untergegangen war?
Bruno Kreisky hat übrigens zu jenen gehört, die Zeit ihres Lebens diesem Habsburgerreich nachgetrauert haben. Das hat zwar nicht ganz zum Programm seiner Partei gepasst, aber er war wirklich ein Mensch in der Tradition der Donaumonarchie, in der Tradition des Habsburgerreiches. Er hat das immer bedauert, dass es auseinandergefallen ist.
Aber das gilt tatsächlich für viele jüdische Europäer. Josef Roth, der jetzt mal in einer bestimmten Weise auch ein Kommunist war, jedenfalls ein ausgesprochen sozial engagierter Mensch von seinem Bewusstsein her, hat dem Habsburger Reich hinterher getrauert. Stefan Zweig, der ein liberaler Großbürger war, aber eben ein durch und durch bürgerlicher Liberaler war, konservativer Liberaler war, hat dem Reich Habsburg hinterher getrauert. Moritz Julius Bonn, auch der hat dieser Vielfalt des Habsburger Reiches hinterher getraut und übrigens deswegen sich auch immer als Sozialliberaler verstanden. Also, weil die Sozialdemokratie tatsächlich in diesem Europagedanken viel mehr verwurzelt war als andere.
Europa wird ja auch als Wertegemeinschaft gesehen, gerade auch in dieser Tradition des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der großen Staaten und der Vielvölkerstaaten. Weniger gern wird daran erinnert, dass genau dieses Europa damals an der Wende zum 20. Jahrhundert eine Kette von Kriegen begonnen hat. Warum, glauben Sie, gibt es eine Art Nichterinnerung heute an diese Kolonialkriege?
Wenn man sich die Gewaltgeschichte Europas anschaut, und die geht natürlich weit zurück, Europas Geschichte war immer eine Geschichte von Kriegen. Aber natürlich ist die Geschichte des 19. und erst recht des 20. Jahrhunderts eine Geschichte der Globalisierung der europäischen inneren Widersprüche. Man hat versucht, die Welt unter sich aufzuteilen. Und die Brutalität, mit der man in diesen gerade Kolonialauseinandersetzungen die dort lebende Bevölkerung versklavt, benutzt, massakriert und Schlimmeres hat, ist natürlich eines der unbequemsten Kapitel der europäischen Erinnerung, weil sie so sehr dem eigenen Selbstbild der kulturellen Überlegenheit widerspricht. Also Europa ist ja voller Dünkel. Man glaubt ja, man ist das Beste auf der Welt. Und sich dann anzuschauen, dass die Gewaltgeschichte Europas gleich einmal damit beginnt, dass die belgische Kolonialherrschaft über den Kongo 10 Millionen Opfer gefordert hat. Und das war auch noch ein Privatunternehmen des belgischen Königs. Also das war ja keine offizielle Kolonie, sondern Kongo gehörte ihm als imperialer sozusagen Privatbesitz. Da sind 10 Millionen Menschen massakriert worden. Damit beginnt dieses europäische 20. Jahrhundert. Das sind alles Dinge, die sind natürlich nicht sehr schön daran zu erinnern. Sie stellen sehr unbequeme Fragen, gerade in der Gegenwart, wo Europa so tut, als ob es der Hort der Zivilisation sei.
Nach dem Desaster des Ersten Weltkriegs begannen dann die ersten Initiativen und Überlegungen für eine Wirtschaftsgemeinschaft, für einen europäischen Bundesstaat als Friedensprojekt, als Beendigung der Kriege für alle Zukunft, zumindest der großen Kriege. Und an diesen Projekten waren eine Reihe von Juden beteiligt, vor allem auch nach der Erfahrung des Genozids an den Armeniern. Sie versuchten beim Völkerbund zu erreichen, dass der eine Konvention erlässt, um Völkermorde zu verhüten. Warum ist dieser Versuch gescheitert?
Etwas, was man auch gerne vergisst, ist, dass der große Impuls für viele der europäischen Juden, die sich für ein vereintes Europa eingesetzt haben und für eine rechtliche Einhegung der Gewalt eingesetzt haben, der große Impuls war der Erste Weltkrieg, nicht der Zweite, nicht der Holocaust. Das ist eine Bewegung, die ging vor allem nach dem Ersten Weltkrieg los. Menschen wie Raphael Lemkin, der 1900 im Westen Weißrusslands geboren worden ist und schon als Kind die ersten Pogrome erlebt hat, war erschüttert, als er vom Völkermord an den Armeniern erfahren hat. Und der Unmöglichkeit, Täter irgendwie international dafür zu bestrafen, dass es überhaupt keine Möglichkeit gab, jemanden dafür zu bestrafen, dass er Angehörige der eigenen Nation, des eigenen Landes ermordet. Und von ihm ging diese Initiative aus, im Völkerbund tatsächlich einen neuen Rechtstatbestand zu schaffen. Es gab andere wie Hasch Lauterpacht, jemand, der ganz vielsprachig in Galizien aufgewachsen ist, der sich bemühte, das Konzept der Menschenrechte durchzusetzen. Leute wie Hans Kelsen, der Vater der österreichischen Verfassung, der sich um Minderheitenrechte bemüht hat und der Judizierung von Minderheitenrechten. Also es gab unzählige solcher Akteure. René Cassin, ein Franzose, der schwer verwundet aus dem Ersten Weltkrieg kam und später dann Verfassungsrechtler wurde in Frankreich und schließlich auch Präsident des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Das waren alles Menschen, die vor allem eins versucht haben. Die haben nicht so sehr über Werte geredet, die haben über Recht geredet. Das waren alles Leute, die zum Teil ganz andere Sachen studiert haben, sich dann entschieden haben, Juristen zu werden. Die meisten Juden, die sich da engagiert haben, die wollten Rechtsstandards, die wollten Regeln, Schutz für Minderheiten, Schutz vor Gewalt von Mehrheiten gegen Minderheiten, von Ethnien gegen andere Ethnien und haben sich eben tatsächlich in den 20er Jahren, 30er Jahren noch vergleichsweise erfolglos um solche Dinge bemüht.
Weil Sie erwähnt haben, Vielsprachigkeit. Das war ja ein Kennzeichen vieler Leute, die in Osteuropa gelebt haben, in diesen Völkersparbüchsen, dass die alle, nicht nur die Juden, mehrere Sprachen gesprochen haben, nämlich die Sprachen der Region. Ruthenisch, wie das Ukrainische damals geheißen hat, Rumänisch, Ungarisch, Deutsch, Jiddisch, Französisch und Englisch haben sie in der Schule gelernt. Gebildete Leute sprachen alle 7 oder 8 Sprachen. Etwas, was heute völlig verloren gegangen ist. Sehr interessant finde ich den Abschnitt in Ihrer Ausstellung, der die Idee von Ludwig Samenhof in Erinnerung ruft, der unter dem Pseudonym Dr. Esperanto diese leicht zu erlernende Kunstsprache entwickelt hat. Esperanto rief in der Zwischenkriegszeit eine unglaublich breite internationale Bewegung hervor, vor allem auch in Österreich. Und meine Frage ist jetzt, gibt es heute noch Esperantisten? Und was ist das eigentlich für eine Sprache?
Ja, es ist der Versuch, aus dieser Vielsprachigkeit heraus irgendeine Lingua Franca zu schaffen. Und zwar eine, und das ist sozusagen das Entscheidende daran, die nicht eine Sprache bevorzugt. Und nicht sozusagen imperial zu sagen, Deutsch ist die Sprache. Und Deutsch war lange Zeit im Habsburgerreich natürlich die dominierende Sprache, eben auch bis weit nach Osteuropa hinein. Und viele Juden haben versucht, sich an das Deutsch zu assimilieren. Ein Deutsch zu werden, wie das manche tatsächlich dann auch nannten. Sondern es war der Versuch, eine Menschheitssprache zu schaffen, die offen ist für jeden, die Elemente aus allen Sprachen irgendwie miteinander integriert. Und diese Bewegung ist tatsächlich bis heute schwach, aber vorhanden. Es gibt immer noch Enthusiasten, die das sprechen. Es gibt immer noch Menschen, die in dieser Sprache aufgewachsen sind und für die das etwas ist, wo das Elternhaus tatsächlich Esperanto gesprochen hat. Zum Beispiel Georges Sorosch ist sozusagen mit der Sprache Esperanto groß geworden. Das hat den Mann geprägt.
Sie haben ja schon einige Schriftsteller erwähnt. Die waren nicht nur Anhänger von Vielvölkerstaaten. Stefan Zweig gehört da natürlich an vorderster Linie dazu, der in seinen Erinnerungen schreibt, wie das war, damals durch Europa zu fahren, ohne Pass, von Ost nach West, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg. In diese Reihe gehört aber auch Leon Feuchtwanger, der über einen ganz anderen Schriftsteller aus dem ersten Jahrhundert nach Christus eine Trilogie geschrieben hat, Flavius Josephus, den bedeutendsten jüdischen Historiker im ersten Jahrhundert nach Christus. Darin lassen sich viele Parallelen zu der Spannung zwischen Universalismus und Nationalismus erkennen. Flavius Josephus hat sein ganzes Leben lang sich sowohl als Römer wie als Jude gefühlt, was dazu geführt hat, dass ihn beide gehasst haben. Also das war eigentlich eine Spannung, die dieser Mann und viele nach ihm nicht leben konnten. Man musste sich entscheiden. Woher kommt eigentlich der Hang so vieler Juden zu übernationalen Staaten?
Die Spannung zwischen einer partikularen Identität und einem universalistischen Geist ist einfach dem Judentum von Beginn an eingeschrieben. Und das hat natürlich, wenn man so will, zu Beginn erstmal sehr einfache Gründe. Es ist ein Bund von Stämmen, die sich der Idee verschreiben, dass es nur einen Gott gibt. Und zwar nicht nur einen Gott dieser 12 Stämme, sondern einen Gott aller Menschen. Dass alles auf dieser Erde einen gemeinsamen Ursprung hat. Das ist ja eine radikale universalistische Idee. Und diese radikale universalistische Idee wird aber in einer Abstammungsgemeinschaft, also in einem Stamm, weitergegeben. Das ist ein ziemlicher Widerspruch. Das ist ein Widerspruch, der sehr produktiv ist, weil er zwei ganz unterschiedliche Art und Weisen ermöglicht oder eine Spannung ermöglicht, sich innerhalb dieses Widerspruches selbstbestimmt zu positionieren. Und das hat eine ungeheure geistige Freiheit eröffnet. In dem Moment, wo das Christentum diese universalistische Idee radikalisiert hat wiederum und gesagt hat, es geht nicht mehr um Abstammung, es geht um die Taufe, es geht um die Annahme sozusagen dieses Glaubens, die jedem offen steht, hat das Christentum zugleich dafür gesorgt, dass die Juden jetzt nicht mehr nur selber mit diesem Widerspruch zu tun hatten, sondern emblematisch für die Weltgeschichte standen. Es war das Christentum, das die hebräische Bibel zu einem Weltbuch gemacht hat, nicht die Juden. Und der Islam hat diese Geschichte noch einmal fortgeschrieben. Das heißt, mittlerweile leben wir in einer Welt, in der die Mehrheit der Weltbevölkerung ihre eigene Geschichte zurückführt auf das Buch dieser Stammesgemeinschaft, die wir Juden nennen. Und das heißt, wir sind als Juden permanent für uns, aber wir sind auch permanent symbolisch für alle anderen. Und darauf haben wir verhältnismäßig wenig Einfluss. Wir sind enteignet worden, könnte man auch sagen, in unserer eigenen Deutung der Geschichte. Aber es nützt ja nichts, darüber zu jammern. Es ist so. Und in diesem Widerspruch hat sich auch Flavius Josephus bewegt. Und er war ja eben nicht nur Römer und Jude. Jedenfalls in der Deutung, die Leon Feuchtwanger ihm gegeben hat, war er vor allem eins, nämlich Weltbürger. Das heißt, Juden haben versucht, diesen universalistischen Impuls eben tatsächlich auch in eine Vorstellung von Gemeinschaft aller Menschen auf diesem Erdball zu übersetzen. Oder wie Spinoza in eine Vorstellung davon, dass Gott eben auch in uns allen wohnt und sich in alles zerstreut hat. Und dieser Widerspruch, der geht durch die ganze jüdische Geschichte. Und er drückt sich auf der anderen Seite natürlich auch sehr konkret in dem Dilemma eines Flavius Josephus in allen Generationen aus. Wir leben an einem Ort, wir sind verbunden mit Juden überall in der Welt. Wir fühlen uns verbunden mit allen Menschen auf der Welt, aber gleichzeitig müssen wir darum kämpfen, an dem Ort, wo wir leben, als Bürger, als Teil der Gemeinschaft anerkannt zu werden. Römer zu sein, Österreicher zu sein, Deutsche zu sein, Amerikaner zu sein. Und in diesem Widerspruch bewegt sich die ganze jüdische Geschichte. Jedenfalls bis zur Gründung eines irgendwie jüdisch-exklusiven nationalen Staates, der diese ganze sozusagen schwierige Spannung noch einmal deutlich weiter kompliziert hat.
Diese Spannung und auch dieser Kosmopolitismus, aber auch die Schwierigkeiten, die er für den Einzelnen bringt, widerspiegelt die Geschichte einer Familie, der Familie Brunner, deren Nachlass sie bekommen haben. Die Familie Brunner ist der rote Faden, der durch diese Ausstellung die letzten Europäer geht, diese Ausstellung zusammenbindet, ein Brennglas, nicht nur für das Schicksal der Juden im 20. Jahrhundert, sondern auch für unsere heutige Existenz. Wie sind Sie zu diesem Nachlass gekommen?
Die Familie Brunner ist eine der Hohenemser jüdischen Familien, die im 19. Jahrhundert angefangen hat, sich in alle Welt zu zerstreuen. Das hat man deswegen getan, weil in Hohenems durfte immer nur der älteste Sohn bleiben und heiraten und alle anderen Familienmitglieder, also alle anderen Kinder, mussten gehen. Also hat man sich zerstreut, man hat sich vernetzt. Die Brunner haben sich in den 1830er Jahren entschieden, einen großen Teil ihrer Kinder nach Triest zu schicken. Triest, also die Stadt Claudio Magris, dieser Brennpunkt, an dem, wenn man so will, wenn man kulturalistisch reden will, die germanische, die romanische und die slawische Welt aufeinandertreffen, sagen wir es etwas pragmatischer, der erste wirkliche Mittelmeerhafen, den Österreich hatte. Also ein Ort, der im 19. Jahrhundert eine immense ökonomische Bedeutung bekam und damit eben auch irrsinnige ökonomische Möglichkeiten entfaltete. Und ein Ort, an dem Juden damals sich schon ansiedeln durften, was sie sonst im Habsburgerreich, jedenfalls im Österreich, nicht durften. Man konnte dort tatsächlich, wenn man klug war, geschickt war, in sehr kurzer Zeit ökonomisch sehr erfolgreich sein. Das waren die Brunner. Sie haben angefangen damit, Schweizer Textilien zu verkaufen. Irgendwann haben sie selber Webereien gegründet. Am Ende des Jahrhunderts waren sie Wirtschaftsmagnaten, denen Chemieindustrie gehörte, Reedereien, Webereien, Landwirtschaftsgüter und was nicht noch alles. Minen, Pharmazie, alles. Und angefangen hat die Geschichte dieses Teils der Ausstellung und der Schenkung an uns mit einer eigentlich ganz verrückten Geschichte. Wir sind 2016 mal nach Triest gefahren, um uns das anzuschauen, weil wir dachten, Triest und diese Geschichte ist spannend. Und ich schrieb damals für einen Blog ein bisschen launige Geschichten darüber, wie es dieser Familie so im Ersten Weltkrieg erging. Da hat es sie nämlich zerrissen. Diese Familie lebte ja nicht nur in Triest, sie lebte in England, sie lebte in Deutschland, sie lebte in Österreich. Manche sind italienische Soldaten geworden, manche waren britische Soldaten, österreichische, deutsche. Kurz gesagt, wenn sie Pech gehabt hätten, hätten sie sich gegenseitig auf dem Schlachtfeld totgeschossen. Die hatten das Glück, dass sie auf unterschiedlichen Schlachtfeldern kämpften und zum Teil trotzdem totgeschossen wurden. Und damals erzählte mir ein Mitglied der Familie die Geschichte von Guido, einem italienischen Helden, der gegen den Widerstand der eigenen Familie, jedenfalls des väterlichen Teils, des Brunner Teils, in die italienische Armee eintrat und 1916 für Gloria Patria, für Italien, starb. Zerfetzt wurde von der österreichischen Artillerie. Nur sein Pferd blieb übrig. Und von seinem Pferd blieb übrig ein Huf. Der zierte dann als Erinnerung an den verlorenen Sohn und Helden des Vaterlandes nacheinander die Schreibtische der Familienoberhäupter. Und als ich davon schrieb, bekam ich plötzlich eine E-Mail aus Brüssel vom Sohn eines Familienmitglieds, der sagte, ja, der Huf steht bei meinem Vater auf dem Schreibtisch. Und ein Jahr später war der Vater gestorben und die Mutter. Und man entschied, diesen ganzen Nachlass von Carlo Alberto Brunner, einem Mitglied der Familie, der nach Israel gegangen ist, dem Museum zu übergeben.
Das weitere Schicksal der Brunner-Familie war durch Flucht und Emigration geprägt. Also dieser Aufstieg der Familie war dann 1938, 1939 zu Ende. Und es ist interessant, dass ein weiterer Nachfahre, Gerald Reitlinger, an sich ein Kunsthistoriker und Archäologe, in London 1953 die erste Gesamtdarstellung über den NS-Massenmord an den europäischen Juden veröffentlicht hat. Auch das eine völlig unbekannte Geschichte eigentlich.
Ja, die Familie hat es im Ersten Weltkrieg eben schon, wenn man so will, zerrissen. Manche Teile waren nach Wien gegangen, manche auch in die Schweiz, nach Amerika, nach England, nach Frankfurt. Und die, die in Triest geblieben sind, haben versucht, sich mit den Faschisten zu arrangieren. Rodolfo, der Familienpatriarch, blieb wie die meisten in Triest und arrangierte sich mit der neuen Macht, so wie es Juden meistens, wenn sie nicht Revolutionäre werden wollen oder Weltbürger, eben dann doch oft tun. Sie arrangieren sich mit der Macht. 1937 kamen die Rassengesetze in Italien und damit war auch die Toleranz der Faschisten in Italien für Juden vorbei und damit das Ende auch ihrer großen wirtschaftlichen Rolle in Triest gekommen. Andere sind vor dem Faschismus geflohen. Als die Nazis in Italien einmarschierten, haben sich alle davon gemacht. Sie sind, wenn sie noch konnten, in die Schweiz geflohen, nach England geflohen. Manche haben sich versteckt irgendwo in Italien. Die meisten haben überlebt. Aber die Geschichte sozusagen dieser Familie als großbürgerliche Familie des 19. Jahrhunderts war vorbei. Und Gerald Reitlinger, der in England aufgewachsen ist, weil ein Teil der Familie war schon längst in England, der wirklich Engländer war, hat nach 1945 alles, was er bis dahin gemacht hat, er hat Archäologie betrieben im Iran und im Nahen Osten und in Armenien und in China, alles an Nagel gehängt und hat nur noch Bücher über den Holocaust geschrieben. 3 Stück. Eines davon, das erste, Endlösung, ist in Deutschland versucht worden zu verhindern. Also auch eine heiße Geschichte. Das Buch ist natürlich auf Englisch zuerst erschienen, Final Solution. Das Münchner Institut für Zeitgeschichte hat versucht, die Veröffentlichung des Buches zu verhindern. Und sein zweites Buch ist erschienen unter dem ironischen Titel The SS, Alibi of a Nation. Also ein ganz böses Buch darüber, wie die Deutschen sich auch abgeputzt haben daran, dass es ja die SS war, die alles böse gemacht hat. Auf Deutsch hieß das Buch dann Die SS-Tragödie einer deutschen Epoche. Da hat man sich's leicht gemacht. Aber das waren Brüche natürlich auch für die, die so sehr weit weg waren, in Anführungsstrichen, in London. Nach 1945 war die Welt eine andere.
Ein weiteres Thema der Ausstellung sind auch die Juden, die an der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 mitarbeiteten, die ein direkter Reflex war auf die Shoah und auf den Zweiten Weltkrieg.
Ja, es war sowohl die Europäische Konvention, auch die UN-Konvention, die es gab gegen Völkermord und gegen Verletzung der Menschenrechte. Und es waren, wenn man so will, dieselben, die schon in den 20er, 30er Jahren versucht haben, Menschenrechte und das Verbot von Völkermord zu installieren. Also ein Herr Schlauterpach, der auch in Galizien geboren, dann als Schüler von Kelsen nach England gegangen ist und Berater beim Nürnberger Prozess war für die Engländer, oder Raphael Lemkin, der Assistent von US-Ankläger Jackson im Nürnberger Prozess war. Und das, was sie in den 20er, 30er Jahren nicht geschafft haben, nämlich wenigstens einen Rechtsstandard zu errichten, was ja noch lange nicht heißt, dass sich alle dran halten, das ist ihnen nach dem Krieg gelungen. Und das war in ziemlichen Widersprüchen auch passiert. Denn Minderheitenrechte zu universalisieren, Menschenrechtsverletzungen in einem internationalen Gerichtshof zu überantworten, sozusagen auf Dauer, das haben auch die Amerikaner nicht unbedingt so haben wollen. Es gab große Konflikte zwischen den Engländern, Amerikanern und Franzosen und deren Vertreter, die wiederum fast alles Juden waren, darum, wie das kodifiziert wird. Und 1948 ist es gelungen, eine Völkermordkonvention über die UN zu installieren. Es ist gelungen, einen europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu installieren. Und das sind immerhin doch große Schritte gewesen, denn es werden tatsächlich ja heute Menschen da verurteilt. Und das ist wichtig. Ich muss vielleicht noch eines sagen. Einer der großen traurigen Aspekte dieser Geschichte ist, dass all dies diesen Menschen, ob sie Lemkin, Lauterpach, Cassin, wie sie alle hießen, dann gelungen ist, als eigentlich jüdisches Leben in Europa, als etwas, was sozusagen konstitutiv und in Massen und mit einer breiten Diversität und Buntheit und Streit untereinander existiert hat, vor der Shoah eigentlich zerstört war. Also dieses kosmopolitische Europa, das, wenn man so will, nach 1945 endlich ein Stück weit wenigstens Wirklichkeit wurde. Also eine teilweise Abgabe der Souveränität dieser selbstherrlichen Nationen an internationale Gerichtshöfe und an die EU und jetzt mittlerweile ein bisschen an ein Parlament. Das ist passiert, als die, die das am dringendsten gebraucht hätten und erdacht hatten, eigentlich nicht mehr da waren und jüdisches Leben eigentlich sich auf 2 neue Pole konzentrierte, nämlich die USA und Israel. Und sozusagen das, was europäisches Judentum tatsächlich einmal war, eigentlich vor allem nur noch eine Erinnerung war.
Ja, wenn man mal zum Beispiel von Frankreich absieht, wo es doch noch eine starke Community gibt und auch heute wieder neue Communities in Deutschland entstehen, weil es Rückwanderung gibt. Aber das ist jetzt ein...
Ja, aber es ist spannend zu sehen. Thema. Frankreich ist eine Community, die im Prinzip entstanden ist durch die Massenemigration aus Nordafrika. Das ist eine ganz eigene Geschichte. England ist sowieso auch schon vor dem Brexit immer so ein bisschen Europa und noch nicht Europa gewesen. Also manche jüdische Intellektuelle, die geflohen sind aus Europa, sind nur bis London gekommen. Ja, natürlich hat die Massenemigration aus der Sowjetunion 1990 folgende in Deutschland wieder so zu einer kleinen Renaissance jüdischen Lebens geführt. Aber das ist eben auch sehr spät gewesen, erst in den 90er Jahren.
Je länger die Shoah zurückliegt, umso mehr steigt das Interesse an den Menschen, die vertrieben oder umgebracht worden sind. Daran hat sich eine lebhafte Erinnerungskultur geknüpft. Aber nicht nur dieses Paradoxon ist bemerkenswert. Ein weiteres ist, dass die Forderung des Nie wieder, dieser Grundtopos der europäischen Einigung nach 1945, heute von vielen in Frage gestellt wird. Und dass Europas Nationalisten in den letzten Jahren, ein weiteres Paradox, ihre Liebe zu Israel entdeckt haben und den Begriff vom christlich-jüdischen Abendland ins Spiel gebracht haben. Sie, Herr Löwy, haben sich ja in der letzten Zeit sehr kritisch mit diesen drei großen Paradoxen nach der Nachschoah-Geschichte auseinandergesetzt.
Das sind jetzt drei Fragen. Ich muss es ein bisschen ausführen. Ja. Die erste Frage nach dem Schweigen über die Verbrechen nach 1945. Natürlich hat sich die deutsche Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise in Ost und West, wir reden da ja von zwei Gesellschaften noch, und die österreichische Gesellschaft erst recht, nach dem Krieg ausgesprochen schwer getan, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Es gab ein paar Beispiele oder ein paar Ausnahmen, die aber auch sozusagen ihre Problematik hatten. Also es gab eine lange Debatte zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers über die Schuldfrage. Und Karl Jaspers, der immerhin bereit war, über Schuld zu reden, hat das sofort sozusagen existenzialistisch in ein Menschheitsproblem umgedeutet und war weder wirklich bereit, über das spezifisch Deutsche daran, erst recht nicht über das spezifisch Jüdische an den Opfern zu reden. Während Hannah Arendt eben nach 1945 doch sehr emphatisch sagte, wir sind als Juden verfolgt worden. Und statt sich sozusagen einem zionistischen Partikularismus anzuschließen, hat sie, und auch statt sozusagen einfach weiter einem naiven Universalismus anzuhängen, hat sie etwas Drittes gewählt. Sie hat tatsächlich sehr bewusst sich als Kosmopolitin verstanden, also als jemand, der die Eigenheit von Kollektividentitäten durchaus anerkennt, aber sie nicht in einen territorialen Nationalismus übersetzen will. Und sie gehörte zu denen, und das muss man auch erzählen, die eine Tradition fortschreiben wollte, die es nach dem Ersten Weltkrieg schon gab. Schon damals hat man versucht, bei den Pariser Friedenskonferenzen jüdische Standpunkte als Kollektiv auch durchzusetzen, sich durchaus als Nation, aber als eine nicht-territoriale Nation sozusagen an den Verhandlungstisch zu setzen nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist grandios gescheitert. Aber es gab eben Menschen wie Hannah Arendt, die eigentlich diesen Weg weitergingen nach 1945. Dann beginnt in den späten 50ern, in den 60er Jahren langsam eine Erinnerungskultur Platz zu greifen, vor allem in Deutschland, also in Westdeutschland. Und damals spottet Hannah Arendt wiederum Felix Culpa. Also da brüsten sich die Deutschen schon fast mit ihrer Schuld. Hat das 1960 sehr kritisch gesehen, wie tatsächlich in Deutschland, in Westdeutschland, man beginnt, sich mit Schuld zu beschäftigen, aber jetzt schon wieder fast mit einer Färbung von Nationalstolz. Also wir setzen uns dieser Schuld aus und wir machen das und wir lernen daraus. Also es gibt immer sozusagen einen Konflikt um die Erinnerung und es gibt aber immer auch so einen Versuch, sie in etwas Positives umzudeuten. So, und dann kommt 1990, Deutschland wird wieder vereinigt, jetzt fallen und Europa wird sozusagen vereinigt und jetzt kommen alle nationalen Erinnerungskulturen wieder an die Oberfläche. Die Polen fangen an, sich zu streiten über ihre Beteiligung an den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und gleichzeitig fangen sie an, und das ist jetzt sozusagen politisch durchgesetzt, sich als die eigentlichen wahren Opfer des Zweiten Weltkriegs endgültig zu definieren und ihre eigene Geschichte nur noch als die, wir haben ja den Juden geholfen, zu definieren. Die Ungarn fangen an, ihre eigene nationale Geschichtsschreibung groß zu machen. Also wir leben in einer Zeit der nationalen Erinnerungskonkurrenz wieder. Und in diesen Jahren, in denen diese nationale Geschichtsschreibung wieder überhand nimmt, entdecken die Rechten in Europa plötzlich die Juden. Sie entdecken eigentlich gar nicht die Juden. Sie entdecken nicht die Juden, die so sind, wie sie sie immer gehasst haben. Nicht die kosmopolitischen, universalistischen, übernationalen, revolutionären, geistig irgendwie regen Juden, sondern sie entdecken jetzt Israel. Weil nämlich Israel ihnen das Gefühl gibt, ja, die Juden haben ihre Lektion endlich gelernt. Sie haben jetzt endlich akzeptiert, dass ein ethnisch exklusiver Nationalstaat eigentlich das Richtige ist. Die Juden sind jetzt endlich wie wir Nationalisten. Und plötzlich greift diese Begeisterung um sich für Israel unter Kreisen, wo man das früher nicht so erwartet hätte. Jetzt sind plötzlich alle Rechtsnationalisten, Populisten in Europa, von Orban, der mit Netanyahu zusammenpackelt, bis hin zu Salvini und wie sie alle heißen, sie sind begeistert von Israel. Und in diesem Kontext kommt dann auch plötzlich die Metapher des christlich-jüdischen Abendlandes. Früher hat man vom christlich-jüdischen Dialog geredet. Das war was Kritisches, Selbstkritisches, was Offenes. Jetzt plötzlich werden die christlich-jüdischen Werte entdeckt. Als ob das nicht 2000 Jahre Konkurrenz im besten Falle oder eben Gewalt der einen gegen die anderen gewesen ist. Und natürlich ist klar, wenn man von christlich-jüdischem Abendland spricht, dann geht es vor allem eines, nämlich wer da nicht vorkommt. Nämlich die Muslime. Ich meine, es ist zwar so, dass wir muslimischen Philosophen des Mittelalters überhaupt verdanken, dass das ganze klassische Erbe nicht vergessen worden ist. Die haben das nämlich gerettet für Europa. Aber jetzt ist plötzlich vom christlich-jüdischen Abendland die Rede und es ist zur Parole geworden, mit der man gegen Flüchtlinge hetzt, gegen Muslime hetzt und eigentlich eine neue Politik der Ausgrenzung betreibt. Und von dem Traum nach 45 Europa so zu denken, dass es Menschen auch in ihrer Eigenheit, auch ihrer Gruppeneigenheit tolerieren kann. Nicht nur tolerieren kann, sondern anerkennen kann. Das ist genau das, was die Rechten heute versuchen zurückzudrehen. Man soll sich anpassen. Man soll so sein wie wir. Man soll Schnitzel essen. Und wer das nicht tut, gehört nicht dazu. Und das ist eine Entwicklung, in der sich Juden tatsächlich leider auch manchmal instrumentalisieren lassen. Weil nicht alle sind Revolutionäre. Manchmal richtet man sich nach der Macht.
Gleichlautend, oder sagen wir, zur gleichen Zeit läuft ein anderer Prozess. Bisher ist sehr viel und wird immer noch über europäische Integration geredet. Über europäische Demokratie wird sehr wenig geredet. Das hängt wahrscheinlich auch mit den Ereignissen der letzten 5 bis 10 Jahre zusammen. Genau die ist aber in Gefahr. Europäische Demokratie ist heute in Gefahr. Sie wird von einigen Staaten missachtet, teilweise abgeschafft. Wohin führt das?
Es hat bis jetzt eigentlich so etwas wie europäische Demokratie in einem emphatischen Sinne gar nicht gegeben. Es hat europäisches Recht gegeben. Das war schon viel. Also es gibt sozusagen immerhin einen Abtritt von Souveränitätsrechten an ein Rechtssystem. Es gibt eine europäische Bürokratie und es gibt 3 Machtzentren, in denen sozusagen abgestimmt wird in der Europäischen Union. Wir haben den Rat, wir haben die Kommission, wir haben das Parlament. Das Parlament hat am wenigsten zu sagen, obwohl es eigentlich der Repräsentant des Souveräns ist. Das ist merkwürdig, weil eigentlich haben wir mal gelernt, dass Demokratie darauf beruht, dass der Souverän, also das Volk, in diesem Falle das europäische Volk, ein Parlament wählt und dass das höchste Entscheidungsgremium sei. Das ist aber nicht so. Das Parlament hat sich mühsam erkämpft, ein bisschen über das Budget mitreden zu dürfen. Es gibt den Rat, das ist das eigentliche Machtzentrum. Da sitzen die Staatsoberhäupter, sozusagen die Stammeshäuptlinge beisammen. Und was sie dort tun, ist, sie gleichen nationale Interessen miteinander ab. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Sie treten dort nicht auf als Repräsentanten einer Weltanschauung, einer Idee, eines politischen Programms. Sie vertreten dort Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, die Niederlande. Das heißt, diejenigen, die sich populistisch am meisten als Vertreter des Nationalen aufschwingen, sind diejenigen, die dort das große Wort führen. Das ist sozusagen eine gefährliche innere Logik dieser Art von Repräsentanz. Die Kommission, die eiert so ein bisschen dazwischen herum. Das sind immerhin auch Politiker, die dort hingeschickt werden, die aber immerhin sich dem Parlament stellen müssen und die eine fachliche Kompetenz mitbringen müssen und die in der Regel bessere Ideen haben als der Rat und in der Regel schlechtere Ideen haben als das Parlament. Weil im Parlament sitzen Menschen, die gemeinsam um richtige Politik ringen. Und wir sehen das genau jetzt. Im Moment, wo es um die Frage geht, wie reagiert Europa darauf, dass es einige Mitgliedsländer gibt, in denen ganz wesentliche Grundrechte der Demokratie, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, juristische Unabhängigkeit ausgehebelt werden. Der Rat sagt dagegen gar nichts. Die Kommission versucht, einen Kompromissvorschlag zu machen und das Parlament versucht wirklich, einen Messianismus zu entwickeln, der Sanktionen dagegen vorsieht. Da merkt man, wo die Demokratie eigentlich ist. Und es gibt darauf eigentlich nur eine sehr einfache Antwort. Es muss eine Dynamik in Gang kommen, diesem Parlament endlich mehr Macht zu geben. Und zwar nicht deswegen, weil wir Macht abgeben, sondern weil wir sie uns zurückholen müssen. Weil das Parlament repräsentiert uns als Europäer, nicht der Rat.
Die Ausstellung Die letzten Europäer wird ein Jahr lang offen bleiben. Das ist ein langes Jahr, es ist auch ein schwieriges Jahr natürlich. Gleichzeitig soll das Museum zu einem Ort der offenen Debatte über die Zukunft Europas werden. Sozusagen eine Very Central European University. Da haben sie sich viel vorgenommen. Vor allem in einer Zeit, wo Corona die Möglichkeiten beschränkt. Was haben Sie davor?
Ein Museum ist ein Ort der Auseinandersetzung. Da treffen sich Menschen manchmal zufällig und manchmal auch ganz bewusst, um über Dinge zu streiten. Und zwar in der Auseinandersetzung mit dem, was man dort sieht. Es wird Veranstaltungen geben. Es wird eine Sommeruniversität nächstes Jahr geben, die wir auch unter anderem mit der Central European University zusammen machen, die ja gerade von Budapest nach Wien emigriert ist. Man muss es wirklich so nennen, weil sie ist in sozusagen Budapest von Orbán mehr oder weniger dicht gemacht worden. Wir werden, weil es eben im Moment nicht immer einfach ist, sich physisch zu bewegen und manche dieser Veranstaltungen werden deswegen halt auch über Zoom und Livestream und andere Medien organisiert werden müssen, weil es eben im Moment so ist unter Corona, wie es ist. Ein Teil dieser Auseinandersetzung wird aber über eine große Website geführt werden, lasteuropeans.eu, auf der sich nicht eben nur die ganze Ausstellung, sondern das Programm, alle Mitschnitte der Veranstaltung, viele Interviews und Reden finden zu diesem Thema, aber auch ein Tagebuch, wo man selber kommentieren kann, also wo wir sozusagen die europäische Entwicklung verfolgen, immer wieder Anregungen zur Diskussion geben, auf die man dann auch in diesem Tagebuch, das ja auch ein Blog ist, reagieren kann. Also es wird natürlich nicht mehr die klassische Form sein, nur es gibt einen Vortrag und man redet miteinander, sondern wir werden ganz viele unterschiedliche Formate anbieten in diesem ganzen Jahr, um unter den Bedingungen, die Corona uns eben nun mal setzt, diesen Diskurs wachzuhalten und zu führen. Naja, und hinterher wird es sicherlich eine Dokumentation geben, die das weiterführt. Und vielleicht wandert auch diese Ausstellung irgendwann mal wieder an den nächsten Ort.
Es geht um Zukunft in diesem Jahr.
Es geht in diesem Jahr vor allem darum, darüber zu reden, was für ein Europa wir wollen. Ob wir ein demokratisches Europa wollen oder eins, das weiter wurschtelt wie bisher oder gar keins. Oder wir werden natürlich immer wieder zurückblicken auch auf Menschen, die sich dafür engagiert haben oder mit Menschen reden, die es heute tun, mit denen wir Interviews führen, die sich dort äußern. Und wir hoffen einfach, dass ganz viel dieser Diskussion sozusagen weiter sickert. Es wird viele Programme geben, auch tatsächlich mit jungen Menschen, mit Schulklassen. Wir werden dort mit dem Europabüro der Vorarlberger Landesregierung zusammen ganz viele Programme machen, die dann auch in Schulen laufen können oder im Internet, also eben auch nicht immer nur im Museum. Also es wird auf allen Ebenen Formen der Auseinandersetzung geben mit der Frage, was für ein Europa wollen wir?
Kommen wir wieder auf den Titel der Ausstellung zurück. Wer sind die letzten Europäer? Welches Fazit zieht die Ausstellung, die letzten Europäer? Wer sind sie?
Es gibt Fragen, auf die man selber keine Antwort geben kann. Außer die. Wir kämpfen alle darum, es nicht zu werden. So wie Walter Benjamin es 1940 geschrieben hat. Und ich hoffe nur, dass wir nicht seine Konsequenzen ziehen müssen.
Sie hörten Helene Maimann im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler und Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, Hanno Löwy. Mitarbeit Georg Janser und Maria Frank. Die im Gespräch erwähnte Ausstellung »Die letzten Europäer – Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee« ist noch bis 3. Oktober 2021 im Jüdischen Museum Hohenems zu sehen. Eine ausführliche Literaturliste erhalten Sie beim Ö1 Service und finden Sie auf der Website oe1.orf.at/imgespräch. Unter oe1.orf.at/7tageö1 können Sie das Gespräch eine Woche lang nachhören. Für nächste Woche war ein Gespräch mit dem Grazer Philosophen Peter Strasser geplant. Wir ändern das Programm und wiederholen stattdessen ein Gespräch, das Renata Schmidt-Kunz im Februar 2007 mit dem katholischen Theologen Johann Baptist Metz geführt hat. Er ist vor einem Jahr im Alter von 91 Jahren gestorben. Im Gespräch, jeden Donnerstag um 21 Uhr und jeden Freitag um 16.05 Uhr in Ihrem Kultursender Österreich 1. Österreich 1. Österreich 1. Österreich 1.